Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halb 10 FM, dein Podcast für eine neue linke Politik. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Es geht um ein sehr, sehr spannendes Thema. Unter dem Slogan The Winner Takes It All sprechen wir heute über die Pharmaindustrie, Patente und die Eigentumsfrage. Wir befinden uns immer noch mitten in der Corona-Pandemie. Eigentum ist ja was, worüber die politische Linke durchaus spricht. Aber eben vor allem über Wohneigentum und Eigentum an Konzernen, diese Dinge bislang. Was jetzt durch die Corona-Pandemie nochmal stärker auf den Plan getreten ist, ist eben auch das Eigentum, Eigentumsrecht im Sinne von zum Beispiel Patenten, intellektuelle Eigentumsrechte. Und deshalb möchten wir heute da einmal drüber sprechen. Es ist so, dass gegenwärtig die Impfstoffe nicht allen Menschen zur Verfügung stehen. Sie sind sehr, sehr ungleich verteilt. Es machten Meldungen Anfang dieses Jahres die Runde, dass die reichen Länder dieser Welt 70% der Impfstoffe gesichert hatten, während ja ärmere Länder voraussichtlich erst 2023 mit den Impfungen beginnen könnten. Und das hat irgendwie auch mit globalen Ungerechtigkeitsverhältnissen zu tun, aber eben auch mit der Begrenzung von Produktionskapazitäten, beispielsweise durch Patente. Das ein Kurzabriss. Über das und viel mehr wollen wir heute sprechen. Sind Patente der neue Schauplatz für die Eigentumsfrage im 21. Jahrhundert? Oder sind sie das schon ein bisschen länger und wir alle haben es nicht mitbekommen? Und gibt's da die Chance für politischen Umbruch? Und wir werden gleich das schon mal vorab einen kurzen Schlenker auch noch machen in die Gegenwart, weil wir in Deutschland ja gerade so ein bisschen eine Regierungskrise haben, die unter anderem mit einem Impfdesaster zu tun hat. Und insofern können wir die Gegenwart nicht ganz aussparen. Ich bin heute hier mit einerseits Ines. Hallo Ines.
Hi, schön dich mal wieder zu sehen.
Ja, eine Woche später. Es freut mich, dich zu sehen. Und wir haben einen fantastischen Gast heute bei uns in der Runde und das ist Thomas Pogge. Thomas Pogge ist Professor für Philosophie und das Internet sagt unterschiedliche Angaben, was noch dein zweites Gebiet ist sozusagen. Im Deutschen sagt man internationale Angelegenheiten, manchmal heißt es dann einfach politische Philosophie. Du kannst es ja gleich nochmal klarstellen. Jedenfalls bist du Professor an der Yale University und du beschäftigst dich schon eine Weile schon vor der Corona-Pandemie mit geistigen Eigentumsrechten und Patenten der Pharmaindustrie und Gesundheit im Kontext der globalen Gerechtigkeit. Hallo Thomas, freut uns sehr, dass du heute hier bist und die Zeitrechnung in die USA rückwärts ist und wir dich nicht mitten in der Nacht erwischen. Hallo.
Hallo.
Ja, beginnen wir kurz mit der Gegenwart der deutschen Politik. Ines. Ich meine, wir haben letzte Woche noch so schön über die CDU gelacht.
Ja, und letzte Woche war es noch witzig. Diese Woche ist es schon wieder ernster. Ja, was soll man sagen? Also am Montag hat die Ministerpräsidentenkonferenz ja getagt, relativ lange. Und man hat gedacht, was kommt dabei raus? Bis nachts um 3 sitzen sie da. Die dritte Welle rollt an. Die britische Mutante kommt auf uns zu, eventuell sogar die brasilianische über die Mallorca-Urlauber eventuell, man weiß es nicht. Also Riesenstreit über diesen Blödsinn, darf man nach Mallorca, aber wieso darf man nicht an die Ostsee? Das war komplett wieder vollkommen am falschen Schauplatz diskutiert. In jedem Fall am Montag saßen sie alle ganz lang zusammen, die Kanzlerin mit allen Ministerpräsidenten, wie immer, und haben bis 3 Uhr nachts debattiert. Es kam dabei raus, dass es eine Osterruhe geben soll. Das heißt, dass auch der grüne Donnerstag eben geschlossen wird und dass alle dann samstags nur einkaufen dürfen und die Tage darum halt kompletter Lockdown ist. Osterruhe halt genannt. Das ist dann auf ganz, ganz viel Kritik gestoßen von allen möglichen Seiten. Also den einen war es nicht genug, weil es halt letztlich dann nur 4 Tage sind und dann dieser Samstag plötzlich dann doch wieder alle einkaufen gehen sollen. Und im Prinzip nur der grüne Donnerstag eine Veränderung war. Und wer sich aber wirklich beschwert hat, war die Autolobby, weil die gesagt haben, ja, also das geht überhaupt nicht, dass am Donnerstag die Bänder stillstehen. Passenderweise war am Montag auch noch der Autogipfel. Also Angela Merkel ist dann direkt am nächsten Tag zum Autogipfel gegangen. Und tatsächlich ist heute was ganz Überraschendes passiert. Sie hat gesagt, sie ruft nochmal die Ministerpräsidentenkonferenz, beruft sie nochmal ein um 11 Uhr. Und um 13 Uhr hat sie verkündet, alles aufgehoben, Osterruhe ist wieder aufgehoben, es ist alles so wie vorher. Also der ganze Quatsch von Montag wieder zurückgeholt. Und man weiß jetzt natürlich nicht, war es aufgrund der Autolobby, war es aufgrund der massiven Kritik von allen Seiten. In jedem Fall ging das jetzt ziemlich flott. Und tatsächlich kam aus der Opposition das erste Mal, glaube ich, in der Merkel-Regierung, dass die Vertrauensfrage gestellt wurde. Und wir wissen ja, dass sie sowieso eigentlich, also dass das ihr das Ende ihrer Ära ist, aber es ist natürlich massiv, wenn sie jetzt, wenn das passieren sollte. Und auch, man muss dazu sagen, die CDU hat in den letzten Wochen massiv auch verloren. Also sie steht jetzt bei 28%. Es ist wirklich alles offen. Also so wie wir es letzte Woche gesagt haben, der Korruptionsskandal ist der eine, ja, moralische Verfall einiger Abgeordneter und verbrecherisch, weil ja einfach da tatsächlich einige Millionäre geworden sind. Aber noch viel tiefer liegt, glaube ich, tatsächlich diese absolut schlechte Krisenbewältigung. Und das hat nicht nur mit dem Impfen zu tun, wir kommen ja gleich nochmal auf das strukturelle Problem mit den Impfen, sondern ich glaube, das hängt einfach an allen Ecken und Enden, weil einfach die Tests nicht da sind, die Schulen nicht bereit waren, keine Filter, die Leute haben einfach keinen Bock mehr jetzt bei dieser dritten Welle. Und jetzt wurde doch diese eine Entscheidung wieder zurückgenommen. Also ich habe das Gefühl, das war gar nicht gut.
Ja, und jetzt merkt man auch endgültig, der Wahlkampf bricht aus. Die SPD attackiert jetzt sehr, sehr, ja, laut könnte man sagen, den Koalitionspartner, also sowohl Olaf Scholz als auch Lars Klingbeil sprechen da von katastrophalen und chaotischen Verhältnissen, was jetzt natürlich erstmal nichts Neues ist, aber in dem Ton doch nochmal deutlicher. Auch Jens Spahns Krisenpolitik, die ganze Zeit kritisiert wurde, hat sich im Zuge seiner, naja, nicht Korruption, aber doch so ein bisschen zwielichtigen Geschäfte, die er da gemacht hat, jetzt nochmal verschärft, weil jetzt noch ans Licht kam, dass sein Ehemann wohl auch Masken ans Gesundheitsministerium verkauft hat und eben neben diesem Logistikdilemma und der Party, die er da besucht hat für Parteispenden und so weiter und so fort, er jetzt also auch direkt noch mit seinem Ehemann, mit dem er diese wunderbare Villa, von der auch kein Mensch lange wusste, wie viel sie denn gekostet hat, gekauft hat. Genau, mit, also woher sie doch das Geld haben mussten und so. Das dreht sich jetzt alles im Kreis und insofern hat sich die Lage in der deutschen Bundesregierung da jetzt nochmal verschärft, ist natürlich jetzt für den Wahlkampf sehr, sehr spannend, für die Chance, dass die CDU aus der Bundesregierung abgelöst wird, auch erstmal ein hoffnungsvolles Zeichen. Es ist natürlich nicht unbedingt förderlich jetzt gerade für die Krisenbewältigung, weil jetzt noch offensichtlich in der CDU natürlich Panik ausbricht und die Politik sich seitdem jetzt nicht unbedingt gebessert hat. Also Söder beschwört jetzt den lieben Gott, Angela Merkel, ja, entschuldigt sich öffentlich, aber jedenfalls sind alle so ein bisschen planlos. So, das vielleicht als Kommentar zur gegenwärtigen Lage, würde ich sagen. Oder haben wir noch einen Punkt vergessen, Ines?
Nee, ich glaube, die große Entschuldigung heute war das erste Mal, dass sie sich entschuldigt hat und die volle Verantwortung übernommen hat, was sie sonst wirklich auch so gar nicht macht. Durch alle Krisen ist sie gut gekommen, also gut gekommen im Sinne von, die Deutschen haben meistens sogar eher dann noch von der Krise profitiert. Oder sie hat immer noch das Gefühl gegeben, dass da eine gewisse Stabilität herrscht. Aber jetzt ist irgendwie was gebrochen. Also heute ist so eine Studie rausgekommen, der Allensbach, aus Allensbach, wo halt tatsächlich so ein Kipppunkt klar wurde, dass die Bevölkerung nicht mehr zufrieden ist mit den Corona-Maßnahmen. Eine Zeit lang gab es eine breite Mehrheit für die Maßnahmen. Jetzt ist es tatsächlich gekippt und das ist natürlich eigentlich auch hochbrisant. Und die Frage, die wir uns jetzt vielleicht heute stellen können mit Thomas, der Experte ist, hätte man das von Anfang an irgendwie verhindern können, indem man einfach durch das Impfen, was das beste Mittel ist gegen diese Pandemie, indem man das hätte besser organisieren können.
Ja, das ist doch jetzt schon fast die perfekte Überleitung, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle das Kapitel Bundespolitik, denn dafür bist du ja nicht hergekommen, Thomas. Und wir wollen natürlich nicht nur der Tagesschau-Ersatz sein für dich sozusagen, sondern ja, es stellt sich jetzt eben genau die Frage, neben diesem Impfdesaster, das in Deutschland jetzt immer bezeichnet wird, dass Deutschland einfach wahnsinnig schlecht mit den Impfkapazitäten umgeht und die Planung da einfach nicht voranschreitet, haben wir offensichtlich ein viel größeres systemisches, strukturelles Problem mit Impfungen. Und das geht eben darüber hinaus, dass schlechte Politik gemacht wird, sondern dass es eher verankert tatsächlich in der Politik der letzten Jahre, Jahrzehnte, was beispielsweise geistige Eigentumsrechte angeht. Und da handelt es sich zum Beispiel um dieses Stichwort Patente. So, jetzt haben wir das ein paar Mal aber schon gesagt. Vielleicht übergeben wir mal an dich, um so ein bisschen zu beschreiben, woher kommt denn eigentlich diese Impfstoffknappheit? Muss die so sein oder durch was ist die provoziert?
Ja, sie ist provoziert dadurch, dass die pharmazeutischen Firmen ihre Profite dadurch machen, dass sie einen Aufpreis erheben auf Impfstoffe und dass sie sich eben insbesondere auf diejenigen Kunden konzentrieren, die hohe Aufpreise bezahlen können, die also teure Impfstoffe bezahlen können. Sie haben wenig Interesse an Kunden, die ärmer sind und dazu gehört die untere Hälfte der Menschheit, sozioökonomisch gesprochen. Und die Pharmafirmen haben relativ wenig Interesse, die auch zu bedienen. Dadurch kriegen wir zwei Probleme. Einmal das Problem, dass zu wenig Impfstoff hergestellt wird. Es könnte viel mehr Impfstoff hergestellt worden sein und jetzt auch noch hergestellt werden, wenn die Pharmafirmen sich anstrengen würden, bestehende Impfstoffproduktionskapazitäten auszuschöpfen und außerdem auch diese Kapazitäten weiter zu erweitern. Und das zweite Problem besteht darin, dass die zur Verfügung stehenden Impfstoffe, die wie gesagt knapp sind, zuerst an diejenigen gehen, die am meisten bieten können und nicht nach medizinischen Gesichtspunkten verteilt werden, also so, dass wir die Krankheit möglichst schnell eindämmen, zurückdrängen und letztlich ausrotten.
Gehen wir mal darauf, was jetzt praktisch die Voraussetzungen dafür sind, dass das so ist. Also, dass die Produktionskapazitäten, die in der Theorie bestünden, also es gibt ja zahlreiche Werke, in denen in der Theorie Impfstoff gefertigt werden könnte. Mit einem entsprechenden Rezept müsste man ja ganz laienhaft meinen, sei das auch möglich und entsprechender Planung sozusagen. Also die Produktionskapazitäten werden nicht ausgeschöpft und praktisch es besteht einfach ja ein Wettbewerb und wer am meisten geht, an den geht eben auch der meiste Impfstoff im Zweifel. Das ist ja jetzt nicht einfach aus dem Nichts gekommen, sondern es ist ja Teil einer rechtlichen Struktur, dass das eben möglich ist. Jetzt haben wir schon ganz oft irgendwie das Wort Patent erwähnt. Das ist aber ja erstmal in so, ja, der Sprache des Alltags relativ unkonnotiert. Also es steht dann so da und man weiß irgendwie, es ist eine Form des Eigentumsrechts, es ist eine rechtliche Privilegierung, es ist ein Verfügungsrecht. Aber was heißt denn jetzt im Prinzip, dass man das Patent hat? Vor allen Dingen, welche Auswirkungen hat es und seit wann gibt es diese Form des Patents auf Medikamente, auf Impfstoffe in der Form, wie wir sie jetzt eben gerade vorfinden?
Ja, also Patente sind Monopole, einfach temporäre Monopole. Und diese Monopole waren bis 1995 unterschiedlich geregelt in verschiedenen Ländern. Und zwar in der Regel so, dass Länder, die wissenschaftlich, technologisch vorne lagen, die hatten relativ starke Patentrechte, weil ihre eigenen Firmen von diesen Patentrechten profitierten. Und die ärmeren Länder hatten relativ schwache oder gar keine Patentrechte, weil sie eben nur an andere Firmen Geld bezahlen, nicht? Also wenn ein armes Land Patentrechte vergibt, dann heißt das, dass die Bürger dieses Landes bezahlen müssen, extra bezahlen müssen für wissenschaftliche Errungenschaften, die von irgendwelchen Ausländern erreicht worden sind. Dann kam das Jahr 1995, in dem die Welthandelsorganisation gegründet wurde, die World Trade Organization. Und in den Verhandlungen, die zu diesem Vertrag geführt haben, haben die reicheren westlichen Länder darauf bestanden, dass alle Länder der Welt, alle die Mitglieder dieser Welthandelsorganisation sein wollten, ganz starke Patentrechte, also nach dem westlichen Vorbild, dem Vorbild der USA, vergeben müssen und diese auch durchsetzen müssen innerhalb ihrer Grenzen. Den armen Ländern wurde eine 10-jährige Kulanzperiode gewährt, wo sie also 10 Jahre Zeit hatten, um sich auf das neue Patentregime einzustellen. Aber sie haben dann im Jahr 2005, 1. Januar, mussten sie diese neuen Patentrechte einführen. Das wichtigste Land in dieser ganzen Geschichte war Indien. Indien war ein Land, in dem es viele Fabriken gab, die Medikamente hergestellt haben, nicht nur für indische Bürger, sondern auch für den gesamten globalen Süden. Indien wurde oft als die Pharmacy of the World, die Apotheke der Welt bezeichnet. Und das lag zum Teil eben daran, dass die Inder sehr schwache Patentrechte hatten, und zwar in der Regel 7-jährige Prozesspatente. Das sind Patente, die eine bestimmte Art und Weise, etwas herzustellen, patentieren oder schützen. Aber die indischen Firmen waren eben sehr gut darin, einen anderen Weg zu finden, wie man dasselbe Medikament herstellen kann, ohne das Patent zu verletzen. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben also um das Patent herum erfunden. Und weil es sehr viele dieser Firmen gab, haben sie miteinander konkurriert und haben den Preis sehr stark nach unten gedrückt. Und innerhalb von 1-2 Jahren konnten sehr arme Menschen in Afrika und in Indien und so weiter ganz billig die Medikamente kaufen, die in Deutschland und in den Vereinigten Staaten für Tausende von Dollars zu kaufen waren. Diese wunderbare Geschichte wurde dann im Jahr 2015 das zu Ende. Es wurden 20-jährige Produktpatente in Indien eingeführt, wie das der WTO-Vertrag vorschrieb. Und diese Produktpatente sagen, ganz egal, wie du das Medikament hergestellt hast, du musst, also das darf nicht kopiert werden. Niemand darf es kopieren ohne die Erlaubnis vom Patentinhaber. Jetzt hatten also die amerikanischen, Schweizer, japanischen, deutschen Firmen, Pharmafirmen, hatten jetzt Patente auch in Indien und haben auch in Indien den Preis angehoben. Natürlich nicht auf dasselbe Niveau, sonst hätten sie nichts verkauft, aber immerhin auf ein Niveau, das sehr hoch ist. Also um nur mal ein Beispiel zu geben, der Aufpreis, der verlangt wird, beträgt oft und typischerweise das Tausendfache der Herstellungskosten. Also um, ich gebe ein Beispiel, Sofosbuvir, das ist ein Medikament gegen Hepatitis C, ein sehr wirksames, sehr gutes Medikament. Und dieses Medikament, das man muss 84 Tage lang jeden Tag eine Pille nehmen. Und die Firma Gilead, die das Medikament herausgebracht hat, hat das mit einem Marktpreis von $84.000 herausgebracht. Also jede einzelne Pille jeden Tag kostet $1.000. Das ist schlimm genug für Menschen in Amerika. Und natürlich hier haben das dann einige Versicherungen auch bezahlt. Aber das ist natürlich völlig unerschwinglich in den ärmeren Ländern und selbst in Amerika für viele Menschen unerschwinglich. Und in den ärmeren Ländern wurde es dann billiger abgegeben, aber immer noch so teuer, dass eben es profitmaximierend gepreist wurde, so dass 5% oder 10% der Bevölkerung es sich leisten konnten und der Rest der Bevölkerung bekommt es eben nicht. Weltweit haben rund 71 Millionen Menschen Hepatitis C und davon werden jetzt ungefähr 4 Millionen behandelt und das ist 8 Jahre, nachdem das Medikament auf den Markt gekommen ist.
Vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, weil das gerade gut in die WTO-Sache passt, dass es ja jetzt die erste schwarze Frau gibt, die der WTO anführt, ja. Was ja schon für sich genommen als Repräsentation total die Nachricht war. Gleichzeitig hat sie jetzt gefordert, auch die Corona-Impfstoffe brauchen auch die ärmeren Länder. Aber es passiert genau das, was du beschrieben hast, dass sich sozusagen die Katze in den eigenen Schwanz beißt, dass genau diese WTO-Regelung ja dazu führt, dass eigentlich nur die Industriestaaten, wenn ich das jetzt, also sagen wir mal, China produziert seinen eigenen Impfstoff und so weiter, aber dass die davon profitieren, aber die ärmeren Länder, der globale Süden eben überhaupt nicht von diesem Impfstoffregime, oder?
Ja, richtig. Sie profitieren davon nicht und sie profitieren von dem gesamten Patentsystem nicht. Die armen Länder haben sich auf das Patentsystem eingelassen, weil ihnen eben versprochen wurde oder gesagt wurde, ihr kommt anders, könnt ihr in unsere Märkte nicht exportieren. Also die westlichen Länder haben sich auf die Lobbys der Exporteure verlassen in den ärmeren Ländern, also Indien zum Beispiel, die haben gesagt, also wir möchten gerne auf den amerikanischen Markt exportieren wollen, wir möchten in die EU exportieren wollen. Und wenn das der Preis ist, den die von uns fordern, dann sollten wir den bezahlen. Das ist okay. Sie haben also ihre eigenen Landsleute ausverkauft, sozusagen die ärmeren Landsleute in Indien ausverkauft und deren Interessen beiseite gesetzt, um ihre eigenen Interessen zu bedienen. Man kann vielleicht dazu noch eines sagen, also moralisch gesprochen, was machen wir da eigentlich? Also es wird oft in der Presse und in den Medien und in den Diskussionen so dargestellt, als helfen wir nicht genug. Da gibt es arme Menschen in der Welt und wir helfen denen nicht und so weiter. Das ist nicht die Situation, sondern die Situation ist so. Es gibt in Indien gibt es jede Menge Manufakturen, Fabriken, die Impfstoffe und andere Medikamente herstellen könnten und auch das gerne getan haben, bevor die WTO-Regelung auf die Bühne kam. Und diese Medikamente zu sehr billigen Preisen in Indien und im ganzen globalen Süden anbieten könnte. Was wir gemacht haben, ist, wir sind eingeschritten dort, haben eingegriffen und haben der indischen Regierung den Arm umgedreht und gesagt, jetzt wollen wir mal, dass ihr vernünftige Patente einführt, 20-jährige Produktpatente einführt, so wie wir die haben, und dass ihr die auch durchsetzt, also eure Fabriken daran hindert, die armen Leute in Indien mit Medikamenten zu versorgen. Das ist also moralisch äquivalent damit, dass man eine Stadt einkesselt und es verhindert, dass Essen in die Stadt kommt. Also die Leute aushungert, dadurch, man nimmt ihnen zwar das Essen nicht weg, aber man verhindert, dass sie mit Essen versorgt werden. Mhm. Also was wir hier tun, ist eine, vom moralischen Standpunkt her gesehen, eine ganz üble Ungerechtigkeit, die jedes Jahr Millionen von Todesopfern fordert.
Ich glaube, das kann man praktisch nochmal zusammenführen. Also man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie absurd diese Lage da eigentlich ist. Wir haben, ich meine, es ist jetzt nicht eine totale Neuigkeit, dass in der Wirtschaftsweise, wie wir sie eben organisieren, Konzerne und selbst wenn sie eben Impfstoffe und Medikamente herstellen, jetzt nicht moralisch nach dem Nutzen für die meisten Menschen handeln, sondern eben nach profitmaximierenden Parametern. Aber was rechtlich geschieht, ist eben nicht nur, dass die Wirtschaftsordnung, wie sie es immer eben ist, auf diese Profitmaximierung ausgerichtet ist, sondern was wir zusätzlich tun, ist praktisch das Potenzial zur Profitmaximierung zu erhöhen, indem man den Leuten einfach ein Monopol zuschreibt und das für 20 Jahre. Und das bei einem Allgemeingut wie der Gesundheit, das ja jedem Menschen sogar menschenrechtlich also gewährleistet werden soll, wo ja eine Garantie drauf bestehen soll. Das heißt, es ist nicht nur, dass wir nachteilige Wettbewerbsbedingungen haben und dass eben wir sagen müssen, gut, der freie Markt regelt das nicht so. Nein, und das ist eben nochmal ein spannender Punkt, eine spannende Rolle, wenn auch sehr grausam des Rechts. Wir untermauern sogar die Fähigkeit dazu, eben durch diese Monopolisierung die Konzerne und die Profite zu priorisieren über der Gesundheit. Und das eben über eine internationale Institution, die dann ja häufig in der Reihe derjenigen Institutionen genannt wird, die so wahnsinnig toll scheinbar irgendwie globale Politik managen sollen. Auf der anderen Seite ist ja auch die Übergriffigkeit sozusagen, die Aneignung seitens des globalen Nordens in Ländern des globalen Südens jetzt nicht eine Neuigkeit. Also wenn wir uns beispielsweise die Entwicklungszusammenarbeit anschauen, die wir jetzt so nennen, seit wir demonstrieren wollen, dass sie dann auf Augenhöhe stattfindet, das ist ja eigentlich genau das gleiche neokoloniale Regime, was wir da ausüben. Also es ist eben nicht nur so, dass man praktisch nicht genug hilft und nicht genug Gelder in Länder des globalen Südens gibt, sondern es ist eben einfach auch noch zusätzlich so, dass zum Beispiel durch EU-Abkommen in Länder des globalen Südens die regionale Wirtschaft kaputt gemacht wird. Also was wir einfach sagen müssen, ist, dass bei der Gesundheitspolitik, bei den Pharmakonzernen und so, dass natürlich keine besondere Ausnahme ist, dass da jetzt nach kapitalistischen Prinzipien gehandelt wird und dass das rechtlich untermauert ist, aber es hat eben nochmal eine ganz andere Brisanz und es kommt eben in der Corona-Pandemie noch einmal sehr, sehr deutlicher daher, weil Menschen auch einfach viel mehr auf diese Praxis da schauen und weil Menschen viel mehr auch das Unverständnis äußern dem gegenüber, dass das eben so ist und ja, sehr, sehr politisierend eigentlich dieses Desaster und diese desaströse Situation wirkt. Jetzt haben wir vor allem über den Corona-Impfstoff erst einmal gesprochen, aber es gibt ja nicht nur sozusagen diesen Impfstoff, bei dem das der Fall ist. Also Thomas, in deinem Buch, jetzt muss ich kurz nachlesen, World Poverty and Human Rights, schreibst du ja praktisch, das ist schon weit vor der Corona-Pandemie erschienen und da beziehst du dich ein wenig darauf praktisch, wie auch diese Mechanismen und diese Rechtslage dann sich auf entsprechende Forschung zu Medikamenten auswirkt. Also beispielsweise, dass für Haarwuchsmittel sehr, sehr viel Geld aufgewendet wird, während für Krankheiten, die in Ländern des globalen Südens vor allem sehr, sehr großes Leid anrichten, eben eigentlich keine Gelder bereitgestellt werden oder nur sehr, sehr wenige auf die Forschung und das Weiterkommen in Bezug auf die Gesundheitsversorgung verwendet werden. Vielleicht kannst du da noch skizzieren, wie eigentlich die Lage schon vor der Corona-Pandemie war und wie absurd da die Diskrepanzen sind zwischen eben Mitteln, mit denen man im globalen Norden sehr, sehr viel Geld machen kann, und Mitteln, die eigentlich lebensnotwendig wären in anderen Teilen der Welt.
Ja, gern. Also ich will beide deine Gedanken aufgreifen. Und zum ersten Gedanken ist es so, dass natürlich, wenn wir darüber reden, dass durch diese Monopole viele Menschen daran gehindert werden, Medikamente zu bekommen, dann ist die Antwort, die unweigerlich auftaucht, ja, willst du denn ins Mittelalter zurückgehen? Wir müssen doch irgendwelche Anreize haben, damit die Pharmafirmen ihre Forschungs- und Entwicklungskosten abdecken können. Und darauf kann man sehr leicht antworten und sagen, ja, na ja, natürlich, die müssen ihre Forschungs- und Entwicklungskosten abdecken können, aber das muss ja nicht durch Monopole passieren. Es muss ja nicht durch Aufpreise passieren, die 80 oder 85% der Menschheit den Zugang zu diesen Medikamenten versperren. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, diese Forschungs- und Entwicklungskosten abzudecken. Und die andere Möglichkeit, die ich propagiert habe, ist eben die eines Health Impact Funds, wo sich Staaten zusammentun würden und Prämientöpfe aussetzen würden, wo pharmazeutische Innovatoren für ihre Medikamente gemäß den von diesen oder mit diesen Medikamenten ausgerichteten Gesundheitsgewinnen bezahlt würden. Also das Medikament würde zu Selbstkostenpreis abgegeben, zu den Herstellungs- und Vertriebskosten, und das Medikament erfindende, die Firma oder wer immer das Medikament auf den Markt gebracht hat, würde zusätzlich eine Belohnung bekommen, die sich nach den Gesundheitsgewinnen ausrichtet, die mit diesem Medikament erzielt werden. Das wäre eine andere Art und Weise, dazu anzureizen, zur Entwicklung von Medikamenten. Und zwar würde man dann diejenigen Medikamente entwickeln wollen, mit denen man am meisten Gesundheitsgewinne erzielen kann. Und damit komme ich zu deinem zweiten Punkt, nämlich mit dem Haarwuchsmittel versus Malaria und Tuberkulose und so weiter, die großen Krankheiten, die unter armen Menschen sehr weit verbreitet sind. Diese Krankheiten würden dann ins Interesse der Pharmafirmen rücken, weil man damit sehr viel Geld verdienen können würde. Dann nämlich, wenn man nach Gesundheitsgewinnen bezahlt wird. Es gibt diese Krankheiten, also das sind Beispiele, Hepatitis, Malaria, Tuberkulose, Masern und so weiter, die Millionen von Menschen jedes Jahr töten, also um die 8-9 Millionen. Und diese Krankheiten könnten wir sehr stark zurückdrängen, wenn wir vernünftige Medikamente hätten und natürlich, wenn diese Medikamente auch diejenigen Menschen erreichen würden, die von diesen Krankheiten bedroht sind. Und genau das würde der Health Impact Fund erreichen. Er würde also einerseits den Pharmafirmen einen Anreiz geben, solche Medikamente zu entwickeln und andererseits ihnen den Anreiz geben, diese Medikamente möglichst weit und möglichst optimal zu verbreiten, wirksam zu verbreiten, sodass sie auch möglichst viel ausrichten. Denn am Ende würden die Firmen danach bezahlt, wie viel sie mit ihrem Medikament erreichen und nicht einfach nur dafür, dass sie das Medikament verkaufen.
Und also bei uns in dem deutschen Diskurs ist eben sehr, sehr stark, dass die Linke das halt vertritt, jetzt die Patente auszusetzen. Das haben sie eigentlich von Anfang an der Pandemie gesagt. Was ich richtig finde, aber hältst du das denn für einen klugen Vorschlag? Also ist das irgendwie so, ist das der letzte Schritt? Also du schlägst jetzt ja was anderes vor in einem globalen Maßstab, aber ist das ein kluger Vorschlag einer Linken in einem Nationalstaat? Ginge das überhaupt, die Patente auszusetzen?
Ja, es ginge ohne weiteres. Also die WTO könnte sich auf so einen TRIPS-Waiver einigen. Das wäre ein allgemeiner, wo also eine bestimmte Klasse von Medikamenten jetzt in der Pandemie von den Patentregelungen ausgenommen würden. Das geht ohne weiteres. Es gibt zwei Probleme damit. Ein Problem ist, dass man möglicherweise damit, dass das dazu führen kann, dass in der nächsten Pandemie die Pharmafirmen sagen werden, wir werden jetzt keine Medikamente mehr entwickeln, denn ihr habt uns beim letzten Mal ja um unsere Belohnung betrogen sozusagen. Ihr hattet angedeutet, dass wir diese Monopole haben würden. Wir hatten die rechtlich, hatten wir uns darauf gefreut sozusagen und haben sie uns weggenommen. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass um wirklich etwas damit zu erreichen, es geht ja nicht nur um die intellektuellen Eigentumsrechte, sondern um eine ganze Menge andere Sachen auch noch. Es geht um Zellkulturen, es geht um das Know-how, das Wissen, wie man diese Vakzine in großen Quantitäten herstellt. Und die Pharmafirmen würden natürlich, wenn ihnen jetzt die Patente weggenommen würden, erstmal die beleidigte Leberwurst spielen und sagen, jetzt helfen wir uns aber euch aber nicht, in der also da eure Produktion anzukurbeln und möglichst viel von diesen Impfstoffen herzustellen. Das sind die beiden Probleme mit diesem Vorschlag, nicht? Also ich glaube, wenn wir wirklich uns darauf konzentrieren wollen, diese Pandemie so schnell wie möglich zu bewältigen, und das heißt, die Impfstoffproduktion so schnell wie möglich anzukurbeln und dann auch die Impfstoffe möglichst nach medizinischen Gesichtspunkten zu verteilen, dann ist die beste Lösung die Lösung, die ich vorgeschlagen habe hier für diese Pandemie, nämlich, dass wir sagen, wir setzen einen festen Preis aus. Jede Immunisierung, jeder Mensch, der immunisiert ist, das ist uns $15 wert, meinetwegen. Und die Firmen, die einen funktionierenden Impfstoff haben, müssen jetzt konkurrieren, um möglichst viel für diese $15 herzustellen, nicht? Also es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt und wer zuerst liefert, mal zuerst, bekommt eben diese $15. Wir lassen nicht mit uns handeln, wir werden nicht in Konkurrenz miteinander treten, wir starten, wir werden nicht uns gegenseitig überbieten, sondern wir werden euch diesen Fixpreis anbieten und dann könnt ihr sehen, dass ihr euch jeweils eine möglichst große Scheibe von diesem 8 Milliarden Menschen Kuchen abschneidet. Das wären also, sind hier schon einige geimpft worden, also bleiben vielleicht noch 6 Milliarden übrig, die noch zu impfen wären. Und die Firmen müssten konkurrieren. Sie müssten also erstmal konkurrieren um Produktionskapazitäten, dass sie versuchen, sich in den verschiedenen Ländern Produktionskapazitäten zu sichern und die auch zu expandieren, so dass sie möglichst schnell möglichst viel herstellen können. Sie müssten das dann anliefern und dann würden wir, also das wäre COVAX oder die Weltgesundheitsorganisation, dafür sorgen, dass die Impfstoffe zuerst und vorrangig dorthin gehen, wo wir die Krankheit am effektivsten eindämmen können. Das wäre die beste Art und Weise, jetzt, wo wir schon so ein bisschen in Bredouille stecken, die Pandemie zurückzudrängen und so schnell wie möglich auch zu verhindern, dass neue Mutationen sich ausbilden. Denn je mehr Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt angesteckt sind, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Mutation entsteht, die uns möglicherweise wieder ganz zurückwirft.
Bevor wir uns da gleich nochmal rein vertiefen, und bevor wir zu der überaus spannenden Werbeunterbrechung sozusagen schalten, würde ich einmal noch dich bitten, kurz Trips und Waiver als Begriffe zu erklären, weil das, glaube ich, noch nicht so ganz allgemein bekannt ist, zumindest im deutschen Diskurs.
Und vielleicht auch also zu erklären, Trips, welche Institution diesen Fonds einrichten soll.
Gern. Genau. Also Trips ist genau der Teil von dem WTO-Vertrag 1995, der sich mit diesen intellektuellen Eigentumsrechten beschäftigt. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, aber es steht für Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Das ist der Annex 1c vom Welthandelsvertrag. Und ein TRIPS-Waiver, das hieße, dass also dieser Vertrag, dieses Stück Vertrag 1c, würde für bestimmte Medikamente für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt werden. Also die Verpflichtung, die alle WTO-Mitglieder haben, nämlich Patente zu gewähren und durchzusetzen, diese Verpflichtung würde für eine bestimmte Gruppe von Medikamenten und auch anderen Dingen, die Covid-relevant sind, für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt. Das haben 119 Länder gefordert. Und es wurde abgelehnt, vor allen Dingen von der EU, von den Vereinigten Staaten, von Schweiz und Norwegen, die also Firmen haben, die ein Interesse haben, das eben nicht zu tun. Und vor allen Dingen natürlich stehen dahinter immer noch wieder alle möglichen anderen Firmen, die genauso ein riesiges Interesse an Monopolen haben. Es sind ja nicht nur die Pharmafirmen, sondern es sind auch die Entertainment-Firmen, also Hollywood und so weiter. Und es sind auch die Software-Firmen, also die ganzen Technologiefirmen, die ein ganz großes Interesse daran haben, zu sagen, dass die einzige Art und Weise, wie in dieser Welt Innovation passieren kann, ist durch Monopole. Das geht gar nicht anders. Und das ist der riesige Fehler. Also Bill Gates ist da auch total auf der falschen Seite, nicht? Also ist ein Mensch, den alle anhimmeln, weil er so viel für die globale Gesundheit tut, aber was er mit der einen Hand gibt, nimmt er mit der anderen Hand wieder zurück. Dadurch, dass er eben auf diesen intellektuellen Eigentumsrechten besteht. Die intellektuellen Eigentumsrechte sind auf großer Fläche über verschiedene Industrien und verschiedene Sektoren unserer Ökonomie hinweg ein ganz grausamer Gegenwind gegen die armen Menschen, die eben keinen Zugang bekommen zu allen möglichen Sachen, die durch intellektuelle Eigentumsrechte so geschützt sind. Der Health Impact Fund zeigt eben, es geht auch ganz anders. Natürlich, es gibt Innovationskosten, Fixkosten, die zu bewältigen sind, bis man eine Innovation fertig hat. Die liegen bei den Pharmazeutika besonders hoch, dadurch, dass man eben klinische Versuche machen muss mit 5.000, 6.000 Patientinnen und Patienten, um zu sehen, dass das Medikament auch sicher ist und wirklich funktioniert. Aber diese Kosten kann man eben ganz anders abdecken. Die müssen nicht abgedeckt werden dadurch, dass man diese Monopolpreise erhebt. Jetzt noch zu Ines Frage, wie würde der Health Impact Fund, wie wäre der einzurichten? Also wir stellen uns den vor, dass der ungefähr so 5 Milliarden Euro pro Jahr vergeben würde im ersten Durchgang. Wir hoffen, dass er dann langsam größer und größer wird und immer mehr Medikamente herüberwandern von der Patentschiene auf die Health Impact Fund Schiene. Aber man kann erstmal mit 5 Milliarden anfangen, das ist eine ziemlich große Summe. Und wir würden uns zunächst mal, glaube ich, beim Global Fund angliedern. Der Global Fund, der sitzt in Genf, der hat also ein ungefähr ähnliches Volumen, so 4-5 Milliarden pro Jahr, glaube ich. Und die haben eine sehr gute administrative Kapazität. Die haben also schon jahrelang, machen sie das und haben das relativ gut zustande bekommen. Also wie man Gelder verwaltet, wie man Gelder ausgibt und so weiter und so weiter. Die Weltbank hat denen so ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Und wir könnten uns dort eingliedern administrativ, aber wir würden natürlich was ganz anderes machen. Der Health Impact Fund ist im Wesentlichen dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass wichtige neue Medikamente auf den Markt kommen und allgemein zugänglich sind, während der Global Fund im Wesentlichen sich auf die bestehenden Medikamente konzentriert und eben versucht, dass die in den globalen Süden geliefert werden können.
Bevor wir an dieser Stelle in einer Minute weitermachen, kommt kurz Werbung. Und für alle, die öfter zuhören, ist es jetzt tatsächlich mal spannend und überraschend, denn wir haben heute einen anderen Werbepartner als sonst. Und zwar die junge Welt. Kurze Situation. Der zum Beispiel die junge Welt sich widmen würde. Wie ist es eigentlich, wenn zum Beispiel eine Aktivistin, die für soziale Gerechtigkeit, für bessere Bildung, für Frauenrechte oder eben Verfassungsänderungen auf die Straße geht, auf aufgerüstete PolizistInnen trifft? So, wer hat da mehr Angst vor wem? Ist es die Aktivistin vor der staatlichen Repression oder ist es vielleicht auch der Staat vor dem Widerstand, sodass er mit Repression reagieren muss? Für alle, die so etwas wissen wollen, lohnt sich der Blick in die Tageszeitung Junge Welt. Die Junge Welt ist deshalb spannend für linke LeserInnen, weil sie eben klar internationalistisch berichtet. Das heißt, wir haben häufig hier bei halb zehn auch mal über Themen aus Südamerika beispielsweise berichtet, die in der deutschen Presse sonst kaum vorkommen. Und da ist eben die Junge Welt aber auch eine Ausnahme, neben ein paar anderen, die sich eben genau solchen Themen widmet, also beispielsweise in ihrer Lateinamerika-Berichterstattung und sei es mit Analysen, mit Artikeln, mit Hintergrundberichten eben, die sonst in der deutschen Presse nicht so wahnsinnig gut abgebildet sind. Sie stellt sich also ganz klar aggressiver Profitlogik des Kapitals entgegen. Sie hat da eine klare Verordnung, es ist eine linke Tageszeitung, sie hat eine Antikriegshaltung, also all das, was man sich so als linke Leserin nur so träumen kann. Und das kommt vielleicht noch hinzu, befürwortend, es ist eben auch genossenschaftlich organisiert. Das heißt, die junge Welt gehört den Leuten, die sie lesen und kämpft insofern für den Erhalt einer täglich gedruckten linken Zeitung. Deshalb möchten wir euch einladen, lest diese Tageszeitung 3 Wochen lang, Achtung, völlig kostenlos und unverbindlich. Es ist nämlich so, wenn ihr jetzt das Probeabo bestellt, erhaltet ihr für 3 Wochen werktäglich diese Zeitung in eurem Briefkasten geliefert, so richtig oldschool und so richtig mit morgens beim Frühstück lesen, also so ein bisschen die Pandemie-Alltag aufhellen. Und das Ganze endet automatisch nach 3 Wochen. Das heißt, ihr habt nicht die klassische Situation von 15 Mal beim Kundenservice anrufen, 13 Mal beim Konto eingeloggt, Passwort vergessen, sondern es endet einfach so. Ihr könnt es auf www.jungewelt.de/Probeabo bestellen. Und wenn ihr ganz oldschool seid und diesen Vibe noch ein bisschen weiterführen wollt, dann könnt ihr es auch telefonisch machen. Und ich bin gespannt, ob irgendjemand das noch tut, nämlich unter der Telefonnummer 030-536-35584. Also ich möchte fast applaudieren für jede Person, die jetzt telefonisch ihr Probeabo bestellt. Ansonsten jungewelt.de/Probeabo. So, es ist völlig kostenlos, es sind 3 Wochen. Ich weiß nicht, warum man das jetzt nicht tun sollte. Ich glaube, ich werde mich dem auf jeden Fall später mal noch widmen.
Ich hatte es auch schon mal, tatsächlich.
Ja, und? Kannst du direkt noch eine Rezension einer Leserin jetzt praktisch liefern?
Ich lese ja leider Gottes die FAZ, deswegen, ich schaffe keine andere Tageszeitung mehr. Also das,
Ja, mein Beileid. Also jemand hat in der letzten Folge geschrieben, dass er feiert, dass du die Widersprüche so leben kannst, Ines. Also für alle, die das nicht so aushalten. Also Ines gibt sich die FAZ tagtäglich. Gut, das kann man machen, aber man könnte auch die junge Welt wählen. Dann ist man ein bisschen auf Linie unter Genossinnen gesprochen.
Ja, aber also so. Ich glaube, für den Blutdruck ist es wesentlich besser, die junge Welt zu lesen, als du fandst. Aber
ja, ich würde sagen, wir machen den Vergleichstest. Wir sprechen uns dann in 3 Wochen und schauen mal, wie es so aussieht. Ja. Jetzt aber zurück zu anderen Themen, die ganz auf Linie stattfinden. Dieser Health Impact Fund, Thomas, würde jetzt ja, wie ich das verstehe, in konkret auch die Preise für die Medikamente akut eingreifen sozusagen. Also würde einfach dafür sorgen, dass eine globale Distribution ermöglicht würde. Jetzt könnte man ja sagen, also so diese Worte wie Anreize und so, das schmerzt einen ja so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, es ist vielleicht nicht die reine Lösung. Wie ich dich verstehe, unterscheidest du jetzt zwischen sozusagen der akuten Krisenbewältigung und einfach dem langfristigen Effekt, dass immer mehr Medikamente dann sozusagen patentfrei oder in einer ähnlichen Form wie patentfrei tatsächlich gehandelt würden, oder?
Ja, also patentfrei würde ich nicht unbedingt sagen, sondern die Pharmafirma, die ein Medikament entwickelt hat, behält die Kontrolle über dieses Medikament, aber nicht über seinen Preis. Also die Pharmafirma müsste jetzt das Medikament, könnte das Medikament überall in der Welt verkaufen und müsste allerdings eben den Preis so festsetzen, dass sie an diesem Preis keinen Profit macht über die Herstellungs- und Vertriebskosten. Und ihr Anreiz wäre jetzt, dass sie das Medikament eben so vielen Menschen wie möglich geben möchte, die das Medikament benötigen und gleichzeitig eben es so einsetzen möchte, dass die Gesundheitsgewinne dabei möglichst groß ausfallen. Also das ist keine Transformation des kapitalistischen Systems, dass wir das kapitalistische System verlassen, sondern es ist einfach eine Ummodelung der Anreize, so dass eine profitmaximierende Firma nicht ständig wählen muss zwischen dem, was für sie gut ist und dem, was für die Menschheit gut ist. Also das bestehende System, ich würde sagen, das Hauptproblem hier ist nicht, dass pharmazeutische Firmen an und für sich böse sind, sondern dass sie jetzt so angereizt werden oder dass die Regeln, unter denen sie operieren, solche Regeln sind, dass sie ständig sehr schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen zwischen dem, was minimal moralisch ist und dem, was ihre Aktionäre von ihnen fordern. Und das wird am deutlichsten, wenn man sich fragt, also haben die Pharmafirmen ein Interesse daran, dass diese Pandemie möglichst schnell weggeht? Ja, moralisch natürlich, wie jeder Mensch. Aber vom finanziellen Gesichtspunkt her gesehen, haben sie das genaue gegenteilige Interesse. Wenn diese Pandemie möglichst lange bleibt, wenn sie möglichst viele Mutationen ausbildet, sodass immer wieder neue Gegenmittel gefunden werden müssen, immer wieder neue Impfstoffe, dann verdient die Pharmabranche natürlich mehr Geld. Das kann man ruhig laut sagen. Ich will nicht sagen, dass die Menschen, die in den Pharmafirmen sind, dass die alle böse sind und sich darüber freuen oder sowas. Aber ich will sagen, dass wir die legale Struktur so eingerichtet haben, wie es völlig absurd und völlig mischugge ist. Also wenn wir irgendein Interesse daran haben, dass wir diese Pandemie so schnell wie möglich wegkriegen, dann müssen wir den Pharmasektor so organisieren, dass die Hauptspieler auf diesem Sektor, die großen Pharmafirmen, genau dasselbe Interesse haben, auch finanziell. Wir müssen also ihre finanziellen Interessen mit den Interessen der Menschheit in Harmonie bringen. Wenn wir das nicht versucht haben, dann können wir nicht sagen, also es liegt nicht grundsätzlich am kapitalistischen System, dass das hier schief läuft, sondern es ist ein viel einfacheres Problem. Es liegt daran, dass wir die Märkte so eingerichtet haben, dass sie die Pharmafirmen genau in die falsche Richtung anreizen.
Ich finde, es klingt total nach einem rationalen Ansatz im Gegensatz zu dem irrationalen, im Gegensatz zur irrationalen Art, wie wir eigentlich gerade diese Pandemiebekämpfung angehen. Insofern kann ich dir da total folgen. Ich wollte noch fragen, weil es gab ja tatsächlich so Versuche eines patentfreien Impfstoffs oder zumindest, wir hatten das kurz in der Vorbesprechung schon, dass es in Oxford eigentlich einen Impfstoff gab, der jetzt der AstraZeneca-Impfstoff ist, ironischerweise, wo die Uni gesagt hat, wir können das die Lizenz freigeben. Wir hatten bei Jacobin in der letzten Woche unseren bisher beliebtesten, meistgelesenen Artikel dazu, dass es einen patentfreien Impfstoff aus Finnland hätte geben können, wenn darin investiert wurde. Aber eben weder der finnische Staat noch irgendein anderer Investor hatte eigentlich Interesse daran, diesen Impfstoff zu fördern, weshalb er dann eben dieser Linux der Impfstoffe eben gar nicht durch die in die zweite Stufe gekommen ist eigentlich. Das heißt, hätte denn so ein Impfstoff, egal ob aus Oxford oder aus Finnland oder in den anderen Laboren dieser Welt von irgendeinem Opa in Baden-Württemberg, hätte der jemals die Chance gehabt auf dem Markt, so wie er jetzt strukturiert ist? Also selbst wenn, hätte es dann einen Staat geben müssen, der da Geld in die Hand nimmt, das zu fördern? Oder also es hat ja niemand da Interesse dran, einen patentfreien Impfstoff zu produzieren und durch diese Zulassung zu bringen. Also den hätte es eigentlich nie geben können unter den jetzigen Bedingungen, oder?
Ja, also es gibt zwei verschiedene Probleme dabei, nicht? Das eine Problem ist das ideologische Problem. Es werden Trillionen, also auf Deutsch heißen die, glaube ich, Billionen von Dollars werden jedes Jahr mit intellektuellen Eigentumsrechten verdient. Nicht nur in der Pharmabranche, sondern in vielen verschiedenen Branchen. Und dieser Profit hängt entscheidend davon ab, dass den Leuten eingetrichtert wird, dass es ohne Patentrechte keine Innovationen gibt. Also immer wieder, ihr wollt ins Mittelalter zurück. Bill Gates ist der Dirigent dieses Chors, aber der Chor, das ist also, das Geld ist überall und die Medien sind voll davon, nicht? Also wir brauchen diese intellektuellen Eigentumsrechte, denn ohne die gibt es keine Innovation. Und deswegen gibt es also einen riesigen Gegenwind gegen so einen patentfreien Impfstoff, dass der ein Gegenbeispiel wäre gegen das, was wir alle immer wiederholen sollen, nicht? Was uns schon in der Schule erzählt wird. Und der zweite Gegenwind, das zweite Problem damit ist, dass ganz egal, also auch wenn man alle Patentrechte aufhebt, eine Sache bleibt bestehen. Die armen Menschen sind arm. Die sind arm. Und das heißt, dass sie keine große Marktnachfrage bringen. Also selbst wenn die Patente wegfallen, muss immer noch irgendjemand die Impfstoffe herstellen, die Impfstoffe in die entscheidenden Regionen bringen, also nach Südsudan, nach Senegal, nach Haiti und dann auch mit Sorgfalt an die Leute verimpfen. Und wenn diese Leute nur 1 oder 2 Mille Dollar pro Tag zur Verfügung haben und mehr nicht geben können, dann hat niemand ein besonderes Interesse, sich dieser Sache anzunehmen. Die obere Hälfte der Menschheit, die wird irgendwie geimpft. Das wird schon passieren. Die haben Geld, die können bezahlen. Die untere Hälfte der Menschheit, denen nimmt sich keiner an. Und bei diesem zweiten Punkt setzt der Health Impact Fund eben an und sagt, ihr könnt an der Impfung eines Menschen mehr verdienen, als dieser Mensch überhaupt hat. Und zwar viel mehr. Nicht? Wir wollen diese Pandemie wegbekommen und wir zahlen nach Gesundheitsauswirkungen, ganz egal, ob diese Gesundheitsauswirkungen bei einem armen Menschen stattfinden oder bei einem reichen Menschen stattfinden. Also auch jemand, der völlig ohne jeden Pfennig ist, wir zahlen trotzdem dafür, dass diese Person immunisiert worden ist.
Ich würde deinen Punkt, den du vorhin gemacht hast, nochmal übersetzen, und zwar den, dass du meintest, also die Pandemiebekämpfung scheitert jetzt nicht unbedingt am Kapitalismus. Ich finde, das ist eigentlich, also das zentrale Argument, das hast Ines du auch gerade schon nochmal angedeutet. Also es wäre auch ohne die Überwindung des Kapitalismus durchaus möglich, eine Pandemie zu bekämpfen, wenn man eben tatsächlich rational Politik machen würde und tatsächlich sozusagen gerade darauf setzen würde, dass alle Menschen geimpft werden und damit das naheliegendste Mittel, um eben Infektionen zu verhindern, um eben diese Pandemie einzudämmen und schließlich zu beenden, um das zu verfolgen, um das zu wählen, um das eben auch dann zu nutzen, um genau dieses entsprechende Ziel zu erreichen. Also so, wenn man jetzt praktisch nur diese Pandemiebekämpfung, wie sie gerade eben schiefläuft, als Problem des Kapitalismus sieht, dann liegt man insofern vielleicht daneben, dass auch im Kapitalismus nochmal zusätzlich politisches Versagen und politische fehlgeleitete Interessen dazu führen können, dass eben die Pandemiebewältigung noch schlechter ist. Also so würde ich es jetzt praktisch nochmal übersetzen, was pragmatische Krisenlösungspolitik angeht. Darüber hinaus haben wir natürlich, und das klingt jetzt immer wieder schon so an, diese massiven Interessensgegensätze, aber auch die unterschiedlichen Machtverhältnisse in globaler Sicht. Und die können wir natürlich erstens nicht von einem kapitalistischen System lösen, aber die können wir zweitens nicht aus der Betrachtung der gegenwärtigen Politik Politik und auch auch der Betrachtung von Alternativen lösen. Also eben dieser Punkt, selbst wenn Patentrechte ausgesetzt sind, also wir diese Eigentumsfrage an sich erstmal gelöst haben, haben wir nicht die globale Ungerechtigkeitsfrage gelöst und dadurch praktisch lösen wir nicht das Knappheitsproblem bei den Ärmeren und den Überfluss umgekehrt bei den Reichen. Insofern haben wir, und das ist, finde ich, wichtig, dann nochmal zu betonen, zwei Probleme. Das eine ist irgendwie künstliche Verknappung, Monopolisierung, der Rechtsrahmen, die rechtliche Lage in Bezug auf Patente und aber auch einfach die Verteilung derer. Das zweite Problem ist eben die Verteilung, die auch an globale Ungerechtigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse gekoppelt ist. Und das heißt, im Prinzip muss das heißen, wenn man daraus langfristige politische Strategien ableiten will, einerseits, wir müssen natürlich ran an diesen Rechtsrahmen und die Machtverhältnisse aber auch verschieben, um überhaupt den Rechtsrahmen verändern zu können. Das ist ja irgendwie leider das, wo es sich dann im Kreis dreht so ein bisschen. Und zweitens müssen wir neokoloniale Machtverhältnisse zwischen globalem Norden und globalem Süden aufbrechen. Das heißt, ohne irgendwie emanzipatorische Politik von unten im globalen Sinne, wird auch eine grundlegende Veränderung nicht möglich sein. Also dann können wir immer über Vorerstlösungen sozusagen sprechen, aber nicht über etwas, was langfristig tatsächlich befriedigend ist und die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt. Ich möchte noch auf einen Punkt kommen oder sozusagen den Blick von den Corona-Impfstoffen jetzt ein bisschen weiten. Denn jetzt nur über die Corona-Politik und nur über Impfstoffe und tatsächlich auch in der Pharmaindustrie zu bleiben bei geistigen Eigentumsrechten greift ja bei der Struktur, von der wir angekündigt haben, dass wir über sie sprechen wollen, zu kurz. Denn geistige Eigentumsrechte und die Kategorie des Eigentums und diese Bedeutung von Eigentum zieht sich ja eigentlich durch jede Krise. Also wir haben eben in der Landwirtschaft große Oligopolisten, also beispielsweise Bayer, Monsanto, die geistiges Eigentum an Saatgut nutzen, um eben Bäuerinnen und Bauern auf einem globalen Weltmarkt abhängig zu machen, beispielsweise von Düngemitteln, von Pestiziden, aber eben auch von Saatgut. Wir haben in der Klimakrise das Problem, dass einzelne Konzerne Eigentum an fossilen Energieträgern halten und damit eben Eigentum an massiven Vermögenswerten, potenziellen Vermögenswerten haben, wenn sie die dann realisieren, indem sie fossile Energieträger fördern. Das heißt, da stehen Interessen von Eigentümern gegen die Interessen einer Allgemeinheit. Und es gibt zig andere Bereiche praktisch, wo man das so fortführen würde. Siehst du das praktisch in denselben Strukturen und an denselben Problemen begründet und gäbe es da praktisch ähnliche Formen oder müssen wir dann doch vielleicht an das ganz umfassende System von geistigen Eigentumsrechten ran, um das zu verändern?
Ja, also ich finde das sehr gut, was du gesagt hast. Der Kapitalismus ist eben nicht etwas Homogenes, sondern eine ganze Familie von verschiedenen Systemen, die ganz unterschiedlich eingerichtet werden können. Und die große Rolle, die geistige Eigentumsrechte in unserem System spielen und insbesondere geistige Eigentumsrechte, die mit Monopolen verbunden sind, das ist eine ganz besondere Variante des Kapitalismus, die auch ganz anders eingerichtet werden könnte. Und hier würde ich eben sagen, dass wir diese Variante zunächst mal angreifen sollten und versuchen sollten zu verändern. Also wir sollten nicht in die Falle verfallen, dass wir sagen, der Kapitalismus ist ein so ganz homogenes System, das muss mit Patentrechten verbunden werden, irgendwie muss es gar nicht. Sondern wir sollten erstmal diese ganzen Freiräume innerhalb des Kapitalismus, das ganze System ausloten und sehen, ob wir ein kapitalistisches System nicht anders einrichten können. Das hat vor allen Dingen auch erstmal politische Gründe, denn so wie du anfängst zu sagen, wir müssen das kapitalistische System wegwerfen, kommt natürlich sofort die Frage, ja, was willst du an die Stelle des kapitalistischen Systems setzen? Und das hatten wir schon mal, wir hatten ja die Sowjetunion, wir hatten ja die DDR und so weiter und so weiter. Also wir können vieles innerhalb dieses Systems verändern und wir müssten eben uns sehr genau Gedanken machen darüber, wie wir dieses System, also innerhalb dieses Systems Sachen verändern können. Hier ist natürlich ein großes Ziel, dass wir die Ungleichheit verringern, dass wir die Armut verringern und das können wir eben dadurch machen, dass wir zum Beispiel bei der Ausformung verschiedener Charakteristika des bestehenden kapitalistischen Systems darauf achten, dass wir die so einrichten, dass sie möglichst wenig Ungleichheit schaffen. Das ist bei den intellektuellen Eigentumsrechten ein riesiges Problem. Die forcieren die Ungleichheit einmal dadurch, dass sie es Leuten ermöglichen, dadurch, dass sie geistige Eigentumsrechte sich sichern, eben überall Geld abzuzapfen. Wenn mir irgendein geistiges Eigentum gehört, dann kann ich überall, wo irgendjemand meine Erfindung benutzt, in irgendeiner marginalen Weise, kann ich ein bisschen Geld abzapfen und sozusagen mich sehr reich machen. Das ist das Bill Gates Modell, nicht? Der hat irgendwann mal irgendwas erfunden und hat durch immer wieder neue Patentierung, immer wieder kleine Verbesserungen oder in meinen Augen sogar Verschlechterungen, die immer wieder neu patentiert werden, hat er es erreicht, dass er eben immer noch weiter von allen Menschen, die irgendeinen Computer irgendwo auf der Welt benutzen, überall noch wieder ein paar Pfennige absaugt und dadurch unglaublich reich wird auf Kosten des Rests der Menschheit. Und dieses System muss nicht so sein, sondern wir können, und es ist auch gar nicht notwendig, um ihn zu irgendwas anzureizen. Es ist ja nicht so, dass Microsoft morgen nicht mehr existieren würde, wenn der nicht noch weiter bezahlt werden würde. Nicht? Wir würden weiterhin unsere Computer benutzen können. Aber wie gesagt, wir können also andere Anreizsysteme finden und der Health Impact Fund wäre ein viel egalitäreres System, dadurch, dass er keine großen Ungleichheiten schaffen würde und insbesondere eben diese riesige Ungleichheit der Gesundheit, dass es die gibt, die sich Medikamente leisten können und die gibt, die sich Medikamente nicht leisten können oder bestenfalls erst nach 20 Jahren leisten können, dass es diese Ungleichheit nicht mehr gibt. Und diese Ungleichheit hat natürlich viele weitere Konsequenzen, zum Beispiel in der Wirtschaft, nicht? Dass ein Land, in dem viele Menschen ständig krank sind, in dem Kinder kurz nach der Geburt versterben, Mütter also immer wieder schwanger werden müssen, um, wenn man 3 Kinder haben will, muss man 6 auf die Welt bringen und so weiter. Diese unglaubliche Ungerechtigkeit und dieser riesige Gegenwind gegen die Entwicklung, der müsste abgeschafft werden. Und das würde durch ein System wie den Health Impact Fund natürlich passieren können. Und es würde auf ähnliche Weise auch in anderen Sektoren passieren können. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, in der Agrikultur, in der Landwirtschaft. Nicht in der Landwirtschaft könnte man genauso das Patentsystem oder das Monopolpatentsystem dadurch ersetzen, dass man sagen würde, wenn irgendjemand irgendetwas erfindet, dann bekommt er aus öffentlichen Mitteln eine Belohnung, die sich danach richtet, wie viel diese Erfindung ausrichtet. Zum Beispiel dahingehend, dass weniger Pestizide benötigt werden, dass dadurch, dass der Nährstoffgehalt der Ernte sich verbessert, dadurch, dass weniger Düngemittel gebraucht werden, chemische Düngemittel und so weiter, ne? Könnte man auf solchen Gesichtspunkten die Belohnung basieren lassen und könnte dann die Lizenzgebühren streichen, so dass jede Bäuerin und jeder Bauer in jedem beliebigen Land diese Innovationen kostenfrei benutzen kann.
Man merkt, dass du auf jeden Fall einen Hintergrund in Gerechtigkeitstheorien hast, weil du ständig auch über die Bekämpfung der Ungleichheit das zum zentralen Thema
Das
machst.
Ist ein zentrales Thema, ja.
Ja,
weil ich natürlich auch, das wirkt sich dann auch wieder in die Politik hinein aus, nicht? Also die Ungleichheit, dass diejenigen, die mehr ökonomische Macht haben, diese Macht dann in politische Macht umsetzen können. Und so wird uns die Demokratie untergraben, was auch noch wieder ein riesiges Problem ist. Nicht hier in den Vereinigten Staaten mehr als sonst wo. Es werden bei uns Milliardenbeträge für Lobbying ausgegeben und für die politischen Kampagnen, die politischen Parteien, die Kandidaten, die finanzieren sich aus privater Hand. Die kriegen Millionenbeträge von Firmen zugesteckt. Und oftmals auf eine Art und Weise, wo man nicht mal nachvollziehen kann, wer eigentlich wem Geld gegeben hat.
Ja, wir haben ungefähr gefühlt so viele Sendungen zu Bernie Sanders gemacht und dem amerikanischen Wahlkampf, dass es mir jetzt immer noch wehtut. Aber gut, davon mal
dann
ab.
Bist du das alles schon, ja.
Genau, aber das ist unseren Hörerinnen und Hörern dann doch relativ bekannt, hoffentlich mittlerweile, wie schrecklich das Wahlsystem ist.
Wir arbeiten an der Reform. Wir haben jetzt ein Gesetz, was hoffentlich, also HR1, was hoffentlich jetzt durchkommt. Wir arbeiten daran sehr, sehr hart. Wir haben ein kleines Fenster, wo das Weiße Haus, der Senat und der Kongress in demokratischer Hand sind. Und das wird wahrscheinlich in 2 Jahren vorbei sein. Also es gibt dann die Midterm Elections, wo wahrscheinlich wir den Kongress oder den Senat oder sogar beide verlieren werden. Und in diesen 2 Jahren müssen wir was schaffen. Und wir sind hier ganz, ganz hart an der Arbeit, an allen möglichen verschiedenen Projekten und Programmen. Und wir müssen eben sehen, dass wir trotz der relativ konservativen Einstellung von Biden und seinen Leuten, dass wir eben trotzdem relativ viel durchsetzen können hier.
Ja,
also
das stimmt.
Drückt uns die Daumen. Wir sind
ja, wir verfolgen das absolut. Also wir kriegen das alles mit. Es gab jetzt noch zum Ende, wir sind tatsächlich schon am Ende der Sendung, es gab noch diese riesengroße Frage, ob du nochmal die unterschiedlichen Sphären von Kapitalismus erklären kannst. Ich weiß nicht, ob du das in einer Minute tatsächlich noch zum Ende kannst.
Die Sphären,
oder nichts leichter als das, oder?
Also der Kapitalismus ist eine Art von Marktsystem. Wir haben eine Marktökonomie. Und eine Marktökonomie ist natürlich immer strukturiert und sie hat immer ihre Grenzen. Also was darf gehandelt werden, was darf gekauft und verkauft werden, zum Beispiel politischer Einfluss, zum Beispiel Sklaverei und so weiter. Und dann, wie wird der Markt genau organisiert? Also was für Rechte gibt es? Und Katharina Pistor hat natürlich darüber sehr, sehr interessant geschrieben. Und wir können durch verschiedene Kodierungen, also verschiedene Einrichtungen, der Rechte, die die Marktteilnehmer in den Markt hineintragen, also was ihnen gehört sozusagen von Anfang an und was sie dann möglicherweise verkaufen können, veräußern können, dadurch, dass man die Rechte, so wie sie wie die Leute sie in den Markt hineinbringen, anders strukturiert, kann man natürlich einen riesigen Einfluss ausüben auf alle möglichen anderen Parameter der Gesellschaft, nicht? Also der marktwirtschaftliche Sektor der Gesellschaft strahlt in alle anderen Sektoren aus, ins politische System, ins Erziehungssystem, ins Gesundheitssystem und so weiter. Und wir müssen sehen, dass wir diesen marktwirtschaftlichen, diesen Marktteil unserer Gesellschaft so einrichten, dass er möglichst wenig Schaden anrichtet und möglichst vielleicht sogar Nutzen bringt für die anderen Teile. Und hier ist eben, wie ich gesagt habe, die Vermeidung von Ungleichheit ein ganz, ganz wichtiger Imperativ, weil er die Bedingung der Möglichkeit alles anderen ist. Also wenn das politische System aus dem Lot kommt und wenn eine kleine Minderheit dieses System für sich vereinnahmt, einfach dadurch, dass sie so viel ökonomische Macht haben, dann ist die Sache gelaufen. Dann werden sie natürlich immer ihre Interessen verteidigen durchs politische System und werden im Endeffekt dafür sorgen, dass ihre ökonomische Vormachtstellung erhalten bleibt und sich weiter als eine politische Vormachtstellung manifestiert. Ne? Also da müssen wir Gegendruck ausüben und die gute Chance, die wir haben, ist, dass zum Glück es noch immer Wahlen gibt und dass in den Wahlen immer noch jede Stimme für gleich zählt. Also die Tatsache, dass jemand arm ist, er kriegt immer noch dasselbe Stimmrecht.
Wenn man wählen darf, ja.
Wenn man wählen darf. Das stimmt, in den Staaten, ja. Also werden Millionen von Menschen dürfen nicht wählen, weil sie mal irgendwann im Gefängnis waren und für irgendein Drogendelikt oder sowas. Ne? Also es gibt jetzt 258 Gesetze auf Staatsebene in den Vereinigten Staaten, die alle versuchen, die Möglichkeiten von Wählern und Wählerinnen an der Wahl teilzunehmen, einzuschränken. 258 Gesetze in den verschiedenen Staaten, die versuchen, also Leute vom Wählen abzuhalten, abzudrängen, weil die Republikaner sich eben sagen, dass ein Wahlsystem, wo wir die Wahl verlieren, das darf es nicht geben.
Ja, also zur Not stellen wir das her.
Ja.
Aber gut, dass du am Ende nochmal Katharina Pistors Ansatz erwähnt hast. Wir wollten das tatsächlich auch machen und wir werden den Link zu ihrem Buch, Der Code des Kapitals, das ist nämlich gerade auch auf Deutsch erschienen im Surkamp Verlag, das werden wir auch mit verlinken, auch gerne ein Interview mit ihr, weil genau, das erklärt noch einmal sehr gut wie das Recht sozusagen selber sich eine Logik schafft und auf Kapitalmärkte und auf unser reales Leben dann auch tatsächlich einwirkt, indem Anwaltskanzleien diesen Code des Kapitals eben schreiben und genau, also Patente gehören dazu, aber eben auch alle anderen Rechtsformen, die geschaffen werden, um es dem Geldmachen leichter zu machen, aber eigentlich absolut irrationale Formen und undemokratische Formen natürlich auch hervorbringt. Ja. Also das als Tipp. Aber natürlich auch Thomas' Buch. Wahrscheinlich, Franzi, hast du es nochmal zur Hand? Oder kannst du es nochmal nennen?
Ja, also genau, zu Katharina Pistor ist, glaube ich, da haben wir ja heute sozusagen jetzt nur einen Teaser gemacht, weil sie nochmal viel umfassender ausführt sozusagen, wie mit dem Mittel des Rechts aus dem Nichts eine dauerhafte Möglichkeit, Kapital zu machen, generiert werden kann. Und diese Möglichkeit besteht aber eben nur bei den Leuten, die mit wahnsinnig guter Ausbildung und sehr, sehr hohen Stundensätzen eben recht einfach mal so eben erzeugen können und damit halt massiv staatlichen Justizsystemen überlegen sind und sozusagen in die Lücken des Rechts vordringen, wo Gesetzgebung so nicht hinterherkommt. Insofern, genau, Katharina Pistor, der Code des Kapitals, der eine Lesetipp. Und ja, für alle, die jetzt mehr, würde ich sagen, in die Gerechtigkeitstheorie und in deine Sphäre eintauchen wollen, Thomas, können wir sicherlich empfehlen, World Poverty and Human Rights zu lesen. Aber es gibt eben auch ein Buch zum Health Impact Fund. Es ist sogar frei verfügbar als PDF im Internet. Also für alle, die jetzt heute ein bisschen angefixt sind, weiterzulesen, würden wir das vielleicht nochmal in drei Richtungen gleich empfehlen. Der Lockdown dauert ja noch so ein bisschen. Das heißt, so das Hobby des Lesens findet hoffentlich noch nicht so ein Ende. Dann kriegen wir das hin. Ich möchte dir so ungern natürlich das Argument lassen, Thomas, dass du sagst, okay, naja, es gibt ganz verschiedene Formen des Kapitalismus und wir müssen erstmal in diesen Formen gucken, wo die Möglichkeiten bestehen, sondern möchte natürlich weit darüber hinaus und tatsächlich dafür streiten, dass wir doch da doch ein bisschen großzügig dann rechnen in Richtung einer Überwindung jeglicher Form des Kapitalismus. Aber da ich ja jetzt auch noch die Rolle der Moderation habe, kann ich das jetzt einfach als letzten Punkt stehen lassen und sozusagen die absolute Macht nutzen, um einen Cut zu setzen. Das ist sicherlich eine Diskussion, die wir heute und in einer Minute nicht mehr abschließen können und die vielleicht auch gar nicht unbedingt von Widersprüchen gezeichnet ist, sondern nur von vielen, vielen gemeinsamen Schritten, die wir sicherlich gehen können, bis wir an diese Frage kommen, ob es denn jetzt da reicht oder ob wir denn jetzt doch noch einen Schritt weiter gehen. Insofern, es bleibt viel Raum und viel Chance und viel Platz und viel Druck auch einfach für linke Politik. Es bleibt vor allen Dingen Druck, die Machtverhältnisse global aufzubrechen. Es bleibt aber auch eben der akute Druck, diese Pandemie zu bewältigen. Und da hast du jetzt heute ja ein paar Wege gezeichnet, praktisch wie das ginge und wie es eben anders ginge, als heute im Kontrast eben zum Beispiel die deutsche Bundesregierung es macht. Insofern, vielen, vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns diskutiert hast, dass du uns skizziert hast, wie die Lage denn so ist, rechtlich wie ökonomisch in Sachen Patenten, in Sachen Pharmaindustrie, in Sachen geistigen Eigentumsrechten. Das ist tatsächlich, finden wir, eine Debatte, die kaum vorkommt. Wir hatten die große Ehre, dass vorhin im Chat Karl Marx persönlich kommentiert hat, dass das sonst viel zu wenig Platz bekommt. Insofern würde ich sagen, haben wir für heute unseren Soll erfüllt. Genau, insofern vielen, vielen Dank, Thomas. Danke auch Ines, dass wir wieder eine gemeinsame Stunde hier zugebracht haben. Und ich würde sagen, genau, wir entlassen alle anderen mit dem Aufruf, uns als Halb-10-Podcast doch bitte überall zu folgen, wo es geht, auf Social-Media-Kanälen. Teilt diesen Podcast, wenn es euch interessiert, wenn es andere interessiert. Das sorgt dafür, dass wir ein weiteres kleines linkes Medium weiter verbreiten. Das sorgt dafür, dass solche Themen eben mehr besprochen werden. Und wenn ihr einen kleinen Obolus übrig habt, dann könnt ihr natürlich auch uns spenden. Jetzt, wo ihr die junge Welt kostenlos kriegt, könnt ihr praktisch das Äquivalent an halb 10 geben. Das trägt dann zum Beispiel dazu bei, dass Ines nicht ständig immer Bücher suchen muss, die sie unters Mikro packen kann und dass ich nicht immer aus irgendeinem Kabuff sozusagen sende. Also ihr verbessert die Seh- und Hörqualität eures eigenen Mediums. Also es ist einfach toll, würde ich sagen. Und damit leisten wir einen kleinen Beitrag, die kapitalistische Medienlandschaft ein Stück weit aufzubrechen. In diesem Sinne, spenden könnt ihr unter www.halb10.fm/spenden und seid an dieser Stelle herzlich dazu aufgerufen und wir freuen uns über jede einzelne Person, die ein kleines Eurochen beiträgt. Hiermit melden wir uns für heute ab. Wir danken euch, dass ihr 70 Minuten fast dabei wart und entlassen Karl Marx und alle anderen jetzt in die Nacht. Ciao, ciao.